Leid, Krieg, Trauer. Und wo ist Gott? Sie waren in den Jemen gegangen, um in der Krankenpflege zu helfen. Ein Elternpaar aus Sachsen mit ihren drei Kindern. Dort arbeiteten sie für eine kleine christliche Hilfsorganisation. Im Juni 2009 wurde die Familie in der nordjemenitischen Provinz Saada verschleppt. Die beiden Töchter, 8 und 10 Jahre, konnten 2010 von einem Spezialkommando befreit werden. Von den Eltern und dem Bruder fehlte dann jegliche Spur. Und jetzt wurde es traurige Gewissheit vor einigen Tagen. Das Auswärtige Amt bestätigte den Tod der drei vermissten Henschels. Und wo war Gott? Er gehörte zu den erfolgreichsten Fußballtrainern Deutschlands, Udo Lattek. Er war bei Bayern, bei Gladbach. Und nachdem sein Sohn mit 15 Jahren an einer Krankheit gestorben war, sagte Udo Lattek in einem Interview: Es ist mir unbegreiflich, wie ein Kind mit 15 Jahren, das noch nichts falsch gemacht hat, sterben muss. Ich habe einmal an Gott geglaubt, seitdem kann ich das nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals wieder an ihn glauben kann. Und neben diesen sehr persönlichen Leidensgeschichten stehen dann die großen Tragödien. Der Terror, der ISIS im Nordirak. Die Terroristen dieses sogenannten Islamischen Staats schreiten brutal voran. Sie haben das vielleicht heute Morgen in den Nachrichten wieder gehört. Sie ziehen von Haus zu Haus. Sie meucheln die Christen, die sich nicht vor ihrem Glauben lossagen. Und sie machen nicht mal vor den Kindern Halt. Oder jetzt im Juli das malaysische Passagierflugzeug auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Plötzlich verschwindet es von den ukrainischen Radarschirmen. Geschockt hält die Welt den Atem an. Und schon nach kurzer Zeit wird klar, für die 298 Menschen an Bord gibt es keine Hoffnung mehr. Den Flug MH17 wird niemand überleben. Und wieder kann man fragen, wo ist Gott? Und ganz zu schweigen von den Naturkatastrophen, deren Ausmaß ja irgendwann auch unsere Vorstellungskraft überschreitet. Denken Sie an den Tsunami, der im Dezember 2004 an den Küsten von Sri Lanka, Thailand und Indien wütete. Die geschätzte Zahl der Todesopfer liegt bei 240.000 in wenigen Tagen. Und wo ist Gott? Oder denken wir an das Erdbeben von Lissabon, das 1755. Zehntausenden von Menschen, man schätzt zwischen 30.000 und 60.000, das Leben kostete. Wenn Sie die Stadt Lissabon heute besuchen, dann merken Sie, dass diese Geschichte immer noch lebendig ist. Und der Atheist Voltaire, der damals in Frankreich lebte, zur Zeit des Erdbebens in Lissabon, hat diesen Anlass genutzt, um über den Gott der Bibel zu lästern. Wie können wir an einen Gott glauben, schreibt Voltaire, der so überaus gut ist, dass er die Söhne seiner Liebe mit Gütigkeiten überhäuft und doch zugleich das Böse in so reichem Maße ausstreut, gequälte Atome in den Schlamm gebettet, vom Tode verschlungen und ein Gespött des Schicksals. Und wir machen eine erstaunliche Beobachtung, nämlich dass im Angesicht von Leid und Trauer auch manche Zeitgenossen nach Gott fragen, die vorher gar nicht oder nur wenig an ihn gedacht haben. Dass Menschen plötzlich Gott ins Spiel bringen, die vorher nicht mit ihm gerechnet haben. Wie kommt das? Dass auch jene Gottes Nähe vermissen, die ihn bis dahin als eine Illusion abgetan haben. Dass mancher Gott anklagt, der ihn bis dahin niemals ernst genommen hatte, ein Mitspieler auf der Bühne der Geschichte zu sein. Dass jemand anfängt, öffentlich über Gott zu reden, der den Glauben bis dahin für reine Privatsache hielt, die nichts, aber auch gar nichts mit den wirklichen Fragen zu tun habe. Als der Hurrikan Katrina im August einen Großteil der Golfküste wegspülte, damals starben mehr als 1.000 Menschen, sagte der Reporter, der darüber berichtete, Zitat, wenn diese Welt das Werk eines intelligenten Schöpfers ist, dann sollte uns dieser Schöpfer einmal all das bitte erklären. Also nach dem Motto, dann soll er sich rechtfertigen. Ich frage mich, wie kommt es, dass wir Leid und Trauer so schnell mit Gott in Verbindung bringen? Das sind ja nicht alles Atheisten, die das machen. Es sind ja nicht alles Atheisten, die sich darüber freuen, ein Argument für ihren atheistischen Glauben gefunden zu haben. So wie Voltaire angesichts des Lissabonner Erdbebens. Das sind ja auch nicht nur Leute, die einen Sündenbock brauchen, an dem sie ihre verständliche Verzweiflung abreagieren können. Klar, wen will ich für eine Naturkatastrophe verantwortlich machen? Wer bleibt da noch? Wo ist Gott? Dahinter steht oft die Sehnsucht, dass wir mit unserer Ohnmacht doch nicht allein sind. Dahinter steckt oft die Sehnsucht, dass es doch eine Macht geben könnte, die dem übermächtigen Leid etwas entgegenzusetzen hätte. Dass es doch noch einen Sinn geben könnte und eine Hoffnung, wo wir keinen Sinn und keine Hoffnung mehr erkennen. Aber wo ist Gott? Sogar der Atheist, der Gott anklagt, unterstellt ja noch irgendwo seine Existenz. Wie ist das möglich? Aber wenn wir bewusst oder unbewusst auf eine solche Macht hoffen, gar auf einen persönlichen Gott vielleicht hoffen, dann stoßen wir auf ein Problem, das C.S. Lewis, der bekannte Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, so formuliert hat. Wenn Gott gut wäre, würde er alle seine Geschöpfe vollkommen glücklich machen. Und wenn Gott allmächtig wäre, würde er imstande sein, das auch zu tun. Also wenn er gut wäre, würde er es wollen. Und wenn er allmächtig wäre, würde er auch die Macht haben, zu tun, was er will. Fehlt es ihm also an Güte oder an Macht oder an beidem? Fragt C.S. Lewis, der für sich selbst eine Antwort gefunden hat. Aber er sagt, das ist eine naheliegende Frage. Und übrigens, und das ist wichtig, diese Frage gibt es in keiner Religion sonst. Sie ist typisch für den christlichen Glauben. Typisch. Wissen Sie, für den Moslem zum Beispiel ist das Leid kein wirkliches Problem. Ja, der Koran, der lehrt, Allah ist mächtig, Allah ist mitunter gütig, aber letztlich unergründlich, Kismet. Letztlich willkürlich, Kismet, Schicksal. Allah legt sich nicht fest gegenüber den Menschen. Man kann also nicht erwarten, man kann also von der Logik des Koran her gar nicht erwarten, dass Allah unbedingt in Liebe mit den Menschen handelt. Aber der Gott der Bibel sagt von sich, dass er mächtig sei und dass er die Menschen liebt. Und er lässt in der Bibel dieses Porträt von sich zeichnen, das wir vorhin in der Lesung schon einmal gehört haben, diesen berühmten 23. Psalm, den viele von Ihnen kennen, so lässt Gott sich porträtieren. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sagt der König David, der das aufschreibt. Er, also Gott, weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist Gottes Porträt. Und sehen Sie, darum ist der christliche Glaube an dieser Stelle verwundbarer. Und die Frage lautet, ist der Hirte nicht stark genug, um aufzupassen, wenn Leid passiert? Oder sind ihm seine Schafe nicht wichtig genug, dass er sie vor allem Übel beschützen würde? Müsste Gott also alles Leid und alle Tränen verhindern, wenn er unser Vertrauen beanspruchen wollte? Doch die Frage ist noch komplizierter. Stellen Sie sich vor, Gott würde tatsächlich alles Leid und Unrecht verhindern. Gott würde tatsächlich allen Schmerz und alle Verzweiflung und alles Böse verhindern. Dann müsste er auch jedes Leid verhindern, das ich und Sie anderen zufüge. Ist ja logisch. Aber wenn Gott alles Unrecht und Leid verhindern würde, das wir anderen zufügen, wo bliebe dann noch Freiheit und Verantwortung? Dorothy Sayers, die berühmte amerikanische Krimi-Autorin, lässt eine ihrer Romanfiguren mal sagen, warum lässt Gott Leid zu? Eine etwas fernliegende Frage. Warum, meine Dame, hat er Sie nicht mit Stummsein und Irrsinn bestraft, bevor Sie gestern jene gemeine Verleumdung in die Welt setzen konnten? Warum hat er Ihr Leid zugelassen? Und warum, mein Herr, ließ er Ihre Hand nicht über dem Gelenk abfaulen, bevor Sie Ihre Unterschrift zu jenem schmutzigen Betrug hergaben? Sind etwa unsere Schlechtigkeiten weniger schlecht, nur weil unsere Möglichkeiten, Schaden anzurichten, weniger ins Auge fallen als die Gewisse anderer Leute? Warum lässt Gott das Leid zu, das ich anderen zufüge? Verstehen Sie, wer den Menschen nicht als Marionette will, sondern als verantwortlichen Protagonisten, als jemand, der handelt, der muss von vornherein einpreisen, dass es Leid geben wird. Leid geben muss, solange man überhaupt sinnvoll von Freiheit und Verantwortung reden will. Und wo ist Gott? Es waren Menschen, die den Angriff auf die Twin Towers in New York geplant und durchgeführt haben. Es waren Menschen, die im Jemen die sächsische Familie töteten. Es sind Menschen, die im Nordirak metzeln und meucheln. Es sind Ehemänner und Ehefrauen aus Fleisch und Blut in Hannover, die durch Untreue Familien zerstören und Kinder zu Scheidungsweisen machen. Es sind immer Menschen, die das tun. Aber damit ist noch nicht alles geklärt. Denn es gibt ja auch Leid, für das wir keinen Menschen direkt verantwortlich machen können. Und damit kommen wir zum Kern des Problems und zum Kern unserer Not. Es gibt Leid, das sich eben nicht direkt auf menschliche Schuld und menschliches Versagen zurückführen lässt. Müssen wir zugeben. Da denken wir natürlich sofort an die Naturkatastrophen. Das ist schon ein Unterschied, ob da jemand eine Familie im Jemen entführt und ermordet oder ob ein Tsunami wütet. Okay, auch bei Naturkatastrophen werden immer wieder Versäumnisse und falscher Umgang mit dem Ökosystem da angemahnt, aber das ist ja doch sehr abstrakt. Und wem wollen Sie bitte schön das Erdbeben von Lissabon oder San Francisco in die Schuhe schieben? Und wen wollen Sie für das Krebsleiden verantwortlich machen, an dem die Mutter von 3 kleinen Kindern starb? Wo war Gott? Wo ist Gott? Liebe Zuhörer, ich weiß nicht, was Ihre persönliche Erfahrung mit unserem Thema ist. Von welcher Seite aus gewissermaßen Sie auf unsere Frage zusteuern. Ob das ein persönlicher Schmerz und Verlust ist, der Sie bei diesem Thema umtreibt, der Sie vielleicht an Gott irre werden ließ, weil Sie es einfach nicht ertragen haben? Oder ist das ein aufrichtiger, ehrlicher Zweifel, der sich in Ihrem Denken immer wieder dann zu Wort meldet als Störenfried, wenn Sie gerade mal anfangen wollen, sich für Gott zu öffnen und nach ihm zu fragen? Persönlicher Schmerz, ehrlicher Zweifel? Oder ist es einfach nur ein Vorurteil, das Sie von anderen übernommen haben und über das Sie einfach nicht hinwegkommen? Was ist es? Die Frage ist doch, wie Sie in Zukunft damit leben wollen und wie Sie mit dem Leid fertig wollen, das Ihren Weg kreuzt, früher oder später, oder schon längst gekreuzt hat. Vielleicht stecken Sie ja schon mittendrin. Und was denn nun die Wahrheit in der ganzen Situation ist? Das müssen wir doch herausbekommen, sofern man die Wahrheit erkennen kann. Wie kommt es, dass Menschen, die schlimmstes Leid erlebt haben, trotzdem nicht an Gott verzweifelt sind? Das gibt es ja auch. Da gibt es viele Beispiele. Ich denke an den Reichstagsabgeordneten Carlo Mierendorf, der Jahre im KZ der Nazis gesessen hat und der später dann zum Fürsten Fugger sagte, mit dem er eine Zeit lang die Zelle geteilt hatte: Wissen Sie, als Atheist bin ich ins KZ gekommen und nach dem, was ich dort erlebt habe, verließ ich es als gläubiger Christ. Wie ist das möglich, dass einer durch dieses Leid zum Gott der Bibel findet? Angenommen, es gibt den guten Hirten, trotz des Leides, trotz unbeantworteter Fragen, dann wäre es doch tragisch, wenn Sie aufgrund Ihres eigenen Entschlusses ein Leben lang auf seine Hilfe verzichten müssten. Angenommen, es gäbe einen Trost für Ihre Schmerzen, dann wäre es doch fahrlässig und selbstzerstörerisch, wenn Sie sich für immer davon abschneiden würden. Und wenn Sie möglicherweise noch anderen im Wege stehen würden, diese Hilfe bei Gott zu finden, weil Sie immer sagen, es geht ja sowieso nicht. Und noch weitreichender, angenommen, Ihr Verhältnis zum guten Hirten, Ihr Verhältnis zu Gott würde sich nicht nur auf Ihre Gegenwart auswirken. Also nicht nur darauf, wie Sie jetzt mit dem Leben klarkommen, sondern möglicherweise über Ihre Zukunft entscheiden. Dann wäre es geradezu verantwortungslos, wenn Sie nicht wenigstens versuchen würden, den Kontakt zu diesem Gott zu finden und diese Frage für sich persönlich zu klären. Und wo ist Gott? Das ist ja nicht nur eine polemische Frage, das ist ja nicht nur eine anklagende Frage. Wo ist Gott? Das kann die 1000-Dollar-Frage werden, die Ihr Leben rettet. Wo ist Gott? Wo bist du, Gott? Und jetzt kommt es drauf an. Gibt es einen seriösen, einen ehrlichen Weg, auf dem wir diese Frage beantworten können? Darum geht's. Gibt es trotz Leid, trotz Krieg, trotz Trauer eine Möglichkeit, diesem Gott trotzdem zu vertrauen? Und zwar ohne, dass ich vorher meinen Verstand an der Garderobe abgeben muss. Ohne, dass ich mich selbst belügen und betrügen und mich selbst gewissermaßen denkerisch völlig totstellen muss. Gibt es das? Können wir die Frage, und wo ist Gott, positiv beantworten? Können wir durch die Tränen, durch alles Leid, durch alles offenkundig Böse und Zerstörerische hindurch trotzdem zu Gott finden? Oder man könnte es auch anders formulieren, ist Psalm 23 nur ein lyrischer Selbstbetrug oder durch die Realität gedeckt? Sind das einfach nur nette Worte, der Herr ist mein Hirte und das kann man dann eben rührend finden oder auch nicht? Oder steckt dahinter echte Wirklichkeit? In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen die Gründe nennen, warum ich persönlich davon überzeugt bin, dass man diesen Gott finden und ihm vertrauen kann. Erstens, Gott hat sich gezeigt und hat sich erklärt. Gott hat sich gezeigt. Das ist das Erste. Wenn Gott wirklich existiert, dann kann es nur so herum funktionieren, dass er sich selbst zeigt, dass er sich selbst offenbart. Das ist ja logisch. Also wenn Gott wirklich Gott ist, das heißt, wenn Gott allmächtig ist, wenn Gott unbegrenzt ist in seiner Macht und in seiner Gegenwart, dann können begrenzte, endliche Menschen niemals von sich aus auf Gott schließen. Das ist logisch. Wir können etwas von ihm erahnen, aber wir werden ihn nie angemessen erfassen. Man kann es in einem einfachen Bild sagen. Wir spielen einfach nicht in derselben Liga wie Gott. Wir bewegen uns einfach auf einem anderen Level. Und wenn Gott also will, dass seine Geschöpfe ihn erkennen, dann muss er sich zeigen. Und dann kann er sich auch zeigen. Und die Bibel? Die Bibel ist, wenn Sie so wollen, der schriftliche Beleg. Die Bibel ist das autorisierte Dokument dafür, dass Gott sich gezeigt hat und wie er sich gezeigt hat. Zum Beispiel als der gute Hirte. Wir haben diesen Text ja gehört. Und jetzt können Sie einwenden, naja, okay, das ist ja nur ein Gebet von König David. Wer sagt mir, dass es von Gott ist? Gut, an der historischen Existenz des Königs und Staatsmanns Davids kann man nicht zweifeln. Aber woher weiß ich, dass David sich nicht getäuscht hat? Woher weiß ich, dass David sich diesen Psalm nicht eingebildet hat? Dass er nicht mal schlecht geschlafen hat und da fielen ihm ein paar nette Worte ein. Da hat er den Psalm 23 geschrieben. Und woher weiß ich, dass all die anderen, die sich seitdem auf diesen Psalm 23 verlassen haben, sich nicht getäuscht haben? Wissen Sie, man könnte Bände füllen mit persönlichen Berichten von Menschen, die durch diesen 23. Psalm getröstet wurden, als sie einen Menschen verloren, als sie im Krankenhaus lagen, als sie im Krieg vereinsamt waren und die gemerkt haben, in diesen Worten steckt eine Kraft, die nicht einfach nur dem Zufall zu verdanken ist, sondern die sich alle geirrt haben. Woher weiß ich, dass David sich nicht geirrt hat, als er das schrieb? David hatte dieses Versprechen von Gott bekommen, wie alle Juden seiner Zeit, dass Gott irgendwann seinen Sohn schicken würde. Und David, ja, hat die Einlösung dieses Versprechens nicht mehr mitbekommen, aber er hat nicht daran gezweifelt. Er wusste, ich vertraue dem Gott, der einmal gesagt hat, dass er seinen Sohn schicken wird irgendwann. Und wir sind viel besser dran, wir blicken ja schon darauf zurück. Denn Gott hat dieses Versprechen ja eingelöst, mitten in der Geschichte, 1000 Jahre nach David. Er hat seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt. Und wissen Sie, über Jesus haben wir noch viel mehr und viel genauere historische Informationen als über David. Über die Wunder, die er getan hat. Über die Macht, die er bewiesen hat. Über die Überlegenheit, die er seinen Kritikern gegenüber gezeigt hat. Über die Auferstehung, dass er wirklich den Tod besiegt hat und am dritten Tag die Grabhöhle leer war. Und dass selbst die Leute, die ihm das nicht glauben wollten, dann zugeben mussten, er ist auferstanden. Sie haben mit ihm geredet. Sie haben mit ihm zusammen gegessen. Sie haben seinen auferstandenen Körper angefasst und gemerkt, er ist wirklich da. Das wissen wir alles. Und der Philosoph Martin Heidegger, der ist gestorben 1976, der hat sich nie als Christ zu erkennen gegeben. Der Mann gehörte zu den führenden Köpfen des Existenzialismus. Das ist eine bestimmte philosophische Richtung. Aber Heidegger hat sehr klar gesehen, was die Auferstehung Jesu Christi nach sich zieht. Er hat gesagt, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis nur vorletztlich. Und damit wollte er sagen, dann müssen wir mit einer Wirklichkeit rechnen, die wir nicht mehr in der Hand haben. Dann müssen wir damit rechnen, dass es Gott gibt. Dann müssen wir damit rechnen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Dann müssen wir damit rechnen, dass wir hier vor einer Wirklichkeit stehen, der wir nicht entkommen können. Und Jesus hat rückwirkend die Erwartung und das Vertrauen Davids bestätigt. Jesus hat gesagt, König David hat von mir geschrieben. Es ist wahr. Und wissen Sie, mit welchem Titel Jesus sich unter anderem vorgestellt hat? Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Wie mein Vater im Himmel. Ich bin der gute Hirte, der all das einlöst und fortführt, was Psalm 23 verspricht. Und das erweitert nun unsere Informationen über den guten Hirten um ein Vielfaches. Wenn Sie wissen wollen, wie der gute Hirte ist, dann müssen Sie Jesus anschauen. Und damit wissen wir heute von Gott noch bedeutend mehr als David seiner Zeit, als er diesen 23. Psalm schrieb. Also das ist das Erste, Gott hat sich gezeigt und Gott hat sich erklärt. Aber jetzt werden Sie vielleicht einwenden, bitteschön, was hilft uns das bei unserer Frage nach dem Leid? Punkt 2. Gott hat das Leid erklärt. Gott hat nicht nur sich erklärt, sondern Gott hat das Leid erklärt. Ich darf jetzt nicht zu viel versprechen. Gott hat das Leid nicht erklärt wie ein Rätsel, für das man eine vollständige Lösung anbieten und aufdröseln kann. Gott hat das Leid nicht erklärt wie ein Puzzle mit 1000 Teilen, bei dem am Ende kein einziges Teilchen liegen bleibt und alles aufgeht in einem plausiblen menschlichen System. Nein, so nicht. Gott hat uns nicht auf diese Frage alle Antworten gegeben, die wir wahrscheinlich gerne hätten. Sie genauso wie ich. Das hat er nicht gemacht, aber die Realität des Leides begegnet uns in der Bibel auf Schritt und Tritt. Die Realität des Leides beginnt uns zum Beispiel hier in unserem Psalm 23 in Vers 4, das haben Sie schon gesehen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, das steht wörtlich im Tal der Todesschatten. In einer englischen Übersetzung heißt es in the valley of death, im Tal des Todes. Das ist absolut im Blick. Die Bedrohung durch den Tod ist der Inbegriff des Leides. Und Sie müssen wissen, dieses Problem wird in der Bibel nicht ausgeklammert, sondern es wird ständig angesprochen. Immer wieder. Dass es überhaupt Leid gibt, Tod, Tränen und Trauer, sagt die Bibel, geht zurück auf ein Ereignis, das sehr lange zurückliegt. Als die ersten Menschen ihren Verstand und ihre Freiheit missbrauchten, um sich von Gott abzuseilen, um auf eigene Faust zu leben und über sich selbst zu bestimmen und Gott die Stirn zu bieten, da hatte das unheimliche Folgen. Der Mensch riss sich los und Gott nahm das ernst, weil Gott den Menschen nicht als Marionette wollte. Gott ließ ihn laufen. Und dieser erste Bruch, den die Theologen Sündenfall nennen, der hat nicht nur das Leben der ersten Menschen verändert damals, sondern die ganze Menschheit wurde damals in diesen Strudel hineingezogen, hineingezerrt, hineingerissen. Wenn Sie so wollen, fiel bei Adam und Eva die Vorentscheidung. Und dann war es so, als ob das gesamte menschliche Erbgut umgekippt wäre. Und seitdem, das merken wir doch, liegt uns die Rebellion gegen Gott im Blut. Sie wird weitergegeben von Generation zu Generation. Wir kennen das gar nicht mehr anders. Der Bruch ist immer schon da. Diese vertraute Gemeinschaft mit Gott ist immer schon kaputt. Das Misstrauen in unserem Herzen ist immer schon stark. Die Ignoranz gegenüber Gott ist immer schon der Grundton unseres Lebens. Das Misstrauen gegen ihn ist immer schon vorhanden. Das ist unsere Wirklichkeit. Wir leben diesen Bruch Tag für Tag für Tag. Wir sind vielleicht keine bewussten Rebellen gegen Gott. Wir haben möglicherweise gar nichts gegen ihn. Aber er ist uns sowas von egal. Und das ist im Grunde genommen die schlimmste Form der Rebellion gegenüber dem, dem wir unser ganzes Leben verdanken. Das ist die Situation, sagt die Bibel. Und das hat unheimliche Folgen gehabt. Was macht ein Fisch, der vom Wasser abgeschnitten ist? Was macht ein Fisch, der auf dem Trockenen liegt? Er jappt nach Luft. Er strampelt und kämpft und er stirbt. Weil der Fisch dazu bestimmt ist, im Wasser zu leben. Das ist sein Element. Und wir sind dazu bestimmt, mit Gott zu leben. Das ist unser Element, liebe Leute. Das ist unsere Bestimmung. Und was macht ein Mensch, der von Gott abgeschnitten ist? Er jappt nach Lebensglück, er giert und rafft und strampelt sich ab. Und wenn es hochkommt, sind es 80 oder 90 Jahre und er stirbt. Das ist unsere Not. Und der Apostel Paulus hat das mal so beschrieben. Er hat gesagt, der Lohn, den wir für die Trennung von Gott kassieren, ist der Tod. Der Tod ist der Sünde Sold. Alles hat seinen Preis. Und mein selbstbestimmtes Leben bezahle ich mit dem Tod. Verstehen Sie? Und das ist die letzte Ursache des Leides, sagt die Bibel. Das Leid hat eine tiefe Wurzel. Alles Leid ist wie ein kleiner Bruder des Todes. Und jedes Unglück und jede Verzweiflung ist wie ein Echo des Todes. Und jede kaputte Ehe ist wie ein Schatten des Todes. Und jedes Kind, das an Hunger stirbt, ist eine klaffende Wunde dieser todkranken Welt. Und jeder Krieg ist ein Triumphgesang des Todes. Es ist alles die Folge dieses ersten Bruchs. Und das Unheimliche daran ist, dass wir schuld sind. Der Mensch hat die Welt in das Todesschicksal hineingerissen. Und jetzt sind unsere Herzkranzgefäße verkalkt mit den Ablagerungen unserer Schuld gegen Gott. Das ist die Situation. Damit ist erklärt, warum diese Welt vom Tod und von der Vergänglichkeit so schwer gezeichnet ist. Durch Schuld. Aber natürlich, damit ist nicht jede einzelne Katastrophe erklärt. Damit ist nicht jede einzelne Frage beantwortet. Das müssen wir auch sehen. Also damit ist nicht erklärt, warum ausgerechnet Lissabon vom Erdbeben erfasst wurde. Oder warum Katrina ausgerechnet die Golfküste verwüstet hat. Oder warum gerade dieser geliebte Mensch, der uns so viel bedeutet hat, sterben musste. Das ist damit noch nicht erklärt. Und Jesus selbst, das ist hochinteressant, hat immer wieder vor voreiligen Schlussfolgerungen gewarnt. Es gibt eine spannende Situation im Neuen Testament, im Johannesevangelium, Kapitel 9. Da wird Jesus von seinen Jüngern angesprochen. Und Jesus ging vorüber, Johannes 9, Vers 1, und sah einen Menschen, der blind geworden war. Und seine Jünger fragten ihn, also die wussten das Ganze mit der Schuld und der Krankheit und dem Leid. Und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Also die haben jetzt versucht, eine einfache Erklärung daraus zu machen. Und was hat Jesus gesagt? Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern. Sondern an dieser Krankheit sollen die Werke Gottes deutlich werden, die Macht Gottes, denn er hat ihn dann geheilt. Aber natürlich hat Jesus nicht bestritten, dass das Sünder waren. Aber er hat gesagt, diese spezielle Krankheit hat nichts, aber auch gar nichts mit einer speziellen Sünde zu tun. Hütet euch vor zu einfachen Folgerungen, hat Jesus gesagt. Es ist kompliziert. Aber bitte, dann frage ich weiter. Was hilft uns diese allgemeine Erklärung denn dann für das Leid, mit dem wir uns rumquälen? Für dem Leid, das ihnen das Herz schwer macht. Ich hoffe, das wird gleich deutlich werden. Karl Marx hat einmal gesagt, die Philosophen haben die Welt nur erklärt, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und bezogen auf das Leid könnte man sagen, wenn ich mit schlimmen Schmerzen zu einem Arzt gehe, dann ist für mich das Wichtigste nicht, dass der Arzt mir meine Krankheit vollständig und lückenlos erklärt. Das ist zwar ganz schön, wenn ich weiß, der hat Ahnung und er kann mir das irgendwie deutlich machen, aber das ist nicht das Entscheidende, dass er alle Fachbegriffe weiß und mich mit den neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen beglücken kann, sondern wenn ich mit Schmerzen zum Arzt gehe, dann ist das Wichtigste, dass er mir Erleichterung verschafft, dass ich Hilfe bekomme, Hilfe für meine persönliche Not. Und so ist es auch mit unserer Hilflosigkeit gegenüber dem Leid. Gegenüber dem Tod. Was wir am dringendsten brauchen, ist doch nicht eine lückenlose philosophisch-theologische Erklärung. Obwohl es wichtig ist, sich den philosophischen Fragen zu stellen. Und die Grenzen unserer menschlichen Antworten und die Möglichkeiten unserer menschlichen Antworten zu sehen. Aber das Wichtigste, was wir brauchen, ist doch existenzielle Hilfe. Dass wir persönlich nicht daran verzweifeln. Dass wir persönlich eine Perspektive bekommen. Die Gewissheit, dass Gott da ist und wie ich ihn finden kann. Und wenn ich auch wanderte im Tal der Todesschatten, Psalm 23, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Woher kann ich das wissen? Woher können Sie das wissen? Wie können Sie Gottes Nähe bekommen? Und jetzt kommt der wichtigste Grund, warum ich voll überzeugt bin, dass man trotz des Leidens Gott wirklich vertrauen kann. Also erstens, Gott hat sich gezeigt und erklärt. Zweitens, Gott hat das Leid erklärt. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Das Dritte. Gott hat das Leid selbst ertragen. Das müssen Sie unbedingt sehen. Wenn wir fragen, Leid und Trauer, wo ist Gott? Dann sage ich, schauen Sie hin, mitten im Leid. Mitten im Leid ist Gott da. Ich habe vor einiger Zeit eine unheimliche Geschichte gelesen. Es ist eine erfundene Geschichte, aber sie macht etwas deutlich. Am Ende der Zeit versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte. Einige aber fingen an, hitzig miteinander zu diskutieren. Wie kann Gott über uns zu Gericht sitzen? Was versteht der schon von unserem Leiden? Sagten sie. Eine junge Frau zog ihren Ärmel hoch und zeigte ihre eintätowierte Nummer aus dem Konzentrationslager. Und dann kam ein farbiger junger Mann und öffnete seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, wie sie mich gelyncht haben. Und am Hals sah man noch das hässliche Mal seines Stricks. Was weiß Gott von unserem Leid? Und überall auf dieser Ebene wurden jetzt ärgerliche Stimmen laut. Und jeder richtete seine Klagen an Gott, weil er das Böse und das Leid zugelassen hatte. Wie gut hat es doch Gott in seinem Himmel, in all seiner Schönheit und Heiligkeit. Der hatte gut reden. Der hatte alle Macht. Dem ging es immer gut. Gott konnte sich doch überhaupt nicht vorstellen, was Menschen hier auf dieser Erde erleiden und erdulden müssen. Und dann bildeten sich Gruppen, die Anklagen gegen Gott formulierten. Und der Sprecher jeder Gruppe war immer der, der das schlimmste Leid erfahren hatte. Ein Jude, ein Schwarzer, ein Unberührbarer aus Indien, ein unehelich Geborener, ein entstellter Leprakranker, ein Opfer aus Hiroshima und jemand aus einem Arbeitslager in Sibirien. Und sie diskutierten aufgeregt. Und dann waren sie sich einig in der Formulierung ihrer Anklage, was sie von Gott fordern würden, wozu sie ihn verurteilen würden. Bevor Gott das Recht hatte, sie zu richten, sollte er bitteschön erstmal ertragen, was sie ertragen hatten. Das war ihr Urteil. Gott sollte dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben als Mensch. Er sollte als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Geburt sollte zweifelhaft sein. Er sollte von seinen engsten Freunden verraten werden. Es sollten falsche Anschuldigungen gegen ihn erhoben und er damit angeklagt werden. Gott sollte von einem voreingenommenen Gericht verhört werden. Gott sollte von einem feigen, opportunistischen Richter verurteilt werden. Gott sollte dazu verurteilt werden, von allen Menschen verlassen zu sein. Er sollte öffentlich gequält werden und dann sterben. Und das in aller Öffentlichkeit. Und während jetzt jeder Sprecher seinen Teil des Urteils verkündete, erhob sich ein Raunen in der riesigen Menschenmenge. Und als der letzte Sprecher seinen Urteilsspruch abgeschlossen hatte, folgte ein langes Schweigen. Und alle, die Gott verurteilt hatten, gingen plötzlich leise fort. Denn plötzlich wusste es jeder, Gott hatte die Strafe ja schon längst getragen. Gott hatte diese Strafe ja schon längst getragen. Und das ist jetzt nicht mehr die Geschichte, das ist die Wirklichkeit. Was hier von den zornigen Menschen gefordert wurde, genau das hat Gott ja längst getan aus freien Stücken. Gott weiß, was Leid ist, liebe Leute. Als Mensch ist er auf die Welt gekommen, in einem Stall unter hygienisch zweifelhaften Bedingungen, damals in Bethlehem. Er hat ertragen, dass sie ihn verhöhnt, geschlagen, angespuckt, erniedrigt, beleidigt, fertig gemacht haben nach allen Regeln der Kunst. Er wurde von seinen Jüngern und Mitarbeitern verlassen und verraten. Es wurde ihm ein Schauprozess gemacht, in dem es zu keiner Sekunde fair zuging. Gott wurde verurteilt von einem feigen Richter namens Pilatus. Er war am Ende verlassen von allen Menschen. Er wurde gefoltert und hingerichtet in aller Öffentlichkeit. Und er starb einen qualvollen Tod. Gott hat sich selbst unter das Leid drunter gestellt. Er hat es getan. Und warum hat er das alles auf sich genommen? Was wurde dadurch verändert? Wissen Sie, als Jesus am Kreuz starb, er hat genau gesagt, warum er es macht. Da hat er das freiwillig und bewusst getan, um die Strafe für unsere Rebellion gegen Gott auf sich zu nehmen. Er hat es getan, um uns zu retten. Er hat es getan, um unsere Schuld zu tragen. Denn Gott ist heilig. Gott kann nicht einfach fünfe gerade sein lassen, dann würde er aufhören, Gott zu sein. Und deswegen muss Gott Schuld ahnden. Und wenn er unsere Schuld geahndet hätte an uns, dann hätten wir keine Chance gehabt. Dann wären wir verdammt worden in alle Ewigkeit. Aber Jesus nahm unsere Strafe auf sich. Und darum kann Gott uns jetzt begnadigen. Verstehen Sie, das ist die Logik des Leides, das Gott auf sich genommen hat für mich und für Sie. Das ist die Logik des Leides. Er hat das Leid selbst getragen. Als Jesus sich als der gute Hirte vorstellte, da hat er zugleich gesagt, worin sein wichtigster Hirtendienst bestehen wird. Und das haben Sie auch auf Ihrem Zettel, diesen Vers. Da hat Jesus gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Und das Wichtigste, was ich als guter Hirte für euch tue, ist, dass ich mein Leben an dieses Kreuz opfere für dich. Das ist der Hirtendienst, den ich dir erweise, dir ganz persönlich. Und das ist Gottes Antwort auf unsere Frage, wo ist der liebende Gott? Und warum kann ich trotz all des Schlimmen, was in dieser Welt passiert, Gott trotzdem vertrauen? Wissen Sie, das ist für mich das Entscheidende. Dass Gott nicht nur etwas gezeigt hat, nicht nur etwas gesagt hat, sondern etwas getan hat für mich. Und für Sie genauso. Er hat das Leid selbst getragen. Er hat alles gegeben für uns. Er hat sich reingehängt in diese Welt. Und weil er am Ende die Macht des Todes wirklich überwunden hat, nämlich dadurch, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist von den Toten. Und jetzt gilt, wer zu Jesus gehört, der muss sich auch vor dem Tod nicht mehr wirklich fürchten. Der darf wissen, dass Jesus ihn in seine Auferstehung mit reinnimmt. Und wer an Jesus glaubt, der darf wissen, dass das Leid niemals das letzte Wort sprechen wird über sein Leben. Jesus ist mit dem Leid nicht umgegangen wie mit einer Rätselaufgabe, sondern wie mit einer Macht. Jesus hat uns das Leiden nicht bis ins Letzte erklärt, aber er hat es für uns besiegt. Und seitdem ist Jesus der stärkste Halt in allem Leid, das einen treffen kann. Und seitdem haben wir mindestens so viel Grund wie König David zu beten. Und wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Du bist bei mir mit deiner Stärke. Du bist bei mir mit deiner Liebe. Du bist bei mir mit deiner Nähe. Und das ist nicht einfach ein nettes religiöses Gedichtchen. Das ist nicht einfach nur eine fromme Redensart. Sondern das ist abgedeckt durch die Wirklichkeit, durch das, was du getan hast in Raum und Zeit. Und das ist jetzt der letzte Grund, den ich Ihnen zum Schluss noch nennen muss, warum ich überzeugt bin, dass man Gott trotz allem Leid in dieser Welt wirklich wie ein Kind vertrauen kann. Nicht kindisch, nicht albern und naiv, aber kindlich wie ein Kind. Erstens, Gott hat sich gezeigt. Zweitens, Gott hat das Leid erklärt. Drittens, Gott hat das Leid selbst ertragen. Und viertens und letztens, Gott hat versprochen, uns durch das Leid hindurchzutragen. Gott hat versprochen, uns durch das Leid hindurchzutragen. Schauen Sie, hier im Psalm 23 haben wir nicht das Versprechen, dass Gott uns am Leid vorbeiträgt. Wir haben nicht das Versprechen, dass wenn wir zu Jesus uns halten, dass wir dann niemals mehr weinen werden. Jesus ist nicht der Rattenfänger von Hameln, der uns mit irgendwelchen billigen Sektenversprechen fängt. Aber wir haben das Versprechen, dass er uns durch alles Leid hindurchträgt. Dass er uns mitten in der Not trägt, mitten mit unseren ungelösten Problemen, dass er uns trotzdem Geborgenheit geben kann, mitten da drin. Mitten in der Angst vor dem Tod, mitten in dem Kampf mit der Krankheit, mitten in all den Fragen, die wir selber nicht mehr in den Griff kriegen. Wenn ich auch wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Warum? Fürchte ich kein Unglück. Warum? Weil alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird? Nein, denn du bist bei mir. Und dein Stecken und Stab trösten mich. Wir müssen wissen, Stecken und Stab, das waren die Arbeitswerkzeuge des Hirten. Der Stecken, das war so eine kurze Keule. Damit hat der Hirte die Schafe verteidigt, wenn sie angegriffen wurden. Und der Stab, das war so ein längerer Stab, der war am oberen Ende gebogen. Und darauf stützte sich der Hirte. Und damit lenkte er die Schafe. Damit brachte er sie zurecht, wenn sie mal vom Wege abzukommen drohten. Damit hat er sie geführt. Damit hat er sie korrigiert. Manche sagen auch, er hat sie gezählt. Wenn sie unter dem Hirtenstab durchliefen, dann hat er darauf aufgepasst, dass keins von seiner Herde fehlte. Dein Stecken und Stab tröst mich. Das heißt, du sorgst für mich. Du passt auf mich auf. Du hältst mich fest. Du beschützt mich gegen meine Feinde, auch in der tiefsten Not. Ich erinnere mich noch gut daran. Auf der Insel Borkum war es damals. Ich hatte gerade mein Theologiestudium abgeschlossen. Und habe dort für eine Saison die Betreuung eines Ferienheimes auf Borkum übernommen gehabt. Und dazu gehörte unter anderem, dass ich Morgenandachten zu halten hatte vor dem Frühstück. Das war dann immer eine sehr bunte Zuhörerschaft, Leute von Mütterkuren, Familien, die dort Urlaub machten. Und eines Morgens sagte ich in der Andacht eben, dass Jesus uns liebt und dass wir ihm vertrauen können. Und plötzlich redete eine empörte Mutter dazwischen: Wie können Sie sowas behaupten? Ich habe meinen Mann vor kurzem verloren. Hören Sie auf, von Ihrem Gott zu reden. Das stimmt nicht. Und natürlich habe ich erst mal gestottert und nicht gewusst, was ich sagen sollte auf die Schnelle. Und da stand plötzlich ein Familienvater auf. Ich werde die Situation nie vergessen. Und er sagte, darf ich kurz ein Wort sagen? Und er sagte zu dieser Frau, und er sagte es so, dass es alle hören konnten: Wissen Sie, ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie mit Ihrem Zorn und Ihrer Trauer, aber ich will Ihnen erzählen, was wir erlebt haben. Und dann berichtete er, wie Sie als Familie vor relativ kurzer Zeit einen Ihrer Söhne verloren hatten. Einen, auf den Sie besondere Hoffnung gesetzt hatten. Und wie er starb innerhalb kürzester Zeit. Und er sagt, wissen Sie, Wir haben geweint und wir haben gekämpft mit dieser Situation. Und Menschen haben versucht, uns zu trösten und uns zu helfen, aber keiner kam wirklich an uns ran. Wir wussten, die meinen das gut, aber sie erreichten nicht unser Herz. Ich kann Ihnen aber sagen, es gab einen, der uns erreicht hat und der uns getröstet hat. Und das war Jesus. Das war der gute Hirte. Und deswegen wissen wir, dass er lebt. Und deswegen wissen wir, dass man sich auf ihn verlassen kann, auch in den schlimmsten Situationen, die denkbar sind. Und welche Situation könnte schlimmer denkbar sein, als dass man ein geliebtes Kind verliert? Ich will Ihnen sagen, Jesus war da und er ist da. Und er hat uns getragen mitten im Leid. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, du versorgst mich, wenn ich angegriffen werde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Das war der Hirte, der die Schafe, wenn sie verletzt waren, mit Olivenöl dann gekrault und entsprechend medizinisch versorgt hat. Du versorgst mich, du beschützt mich und schenkst mir voll ein. Merken Sie, hier die Last der real existierenden Welt, die wird in diesem Psalm keine Sekunde ausgeblendet. Öl brauche ich, weil es Verletzungen gibt. Den vollen Krug mit Wasser brauche ich, weil wir Durst kriegen. Den Schutz brauche ich, weil ich angegriffen werde. Psalm 23 malt keine Utopie. Psalm 23 flüchtet nicht für eine Zehntelsekunde aus der Realität. Aber der gute Hirte ist stärker. Vor einiger Zeit sagte mir eine Mutter, die einen ihrer zwei Söhne in jungen Jahren verloren hatte, wissen Sie, wenn es wohl verstehen kann ich Gott immer noch nicht, aber ich vertraue ihm. Und die Traurigkeit, die kommt immer mal wieder, aber Jesus ist stärker. Der gute Hirte. Und am Ende richtet er den Blick weit nach vorn. Das müssen Sie zum Schluss unbedingt noch sehen. Dann sagt er, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist die Zukunftsperspektive. Was immer noch kommt, es wird nicht so stark sein, dass es mich vom guten Hirten trennen kann. Nicht mal der Tod. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Haus des Herrn, das ist der Himmel, das ist die Ewigkeit. Es wird mich niemand von ihm wegziehen können. Es wird mich niemand in den Abgrund des Todes und der Auslöschung hineinwerfen können. Und dann wird es nur noch Freude geben. Dann werden alle Schmerzen vorbei sein, sagt die Bibel. Dann wird es keine Abschiede mehr geben. Keine Trauer, keine Not, keine Angst, kein Sterben mehr. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist der vierte Grund, warum wir den guten Hirten vertrauen können. Er hat wirklich versprochen, uns durch das Leid hindurchzuführen, hindurchzutragen. Wem gilt das? Wer steckt hinter dem uns, dass er uns hindurchführt? Wissen Sie, wer das ist? Das sind diejenigen, die ihr Leben dem guten Hirten anvertrauen. Denen gilt es. Das sind diejenigen, die zugeben, dass sie den guten Hirten brauchen. Denen gilt das. Und darum hat Jesus in demselben Kapitel, in dem er sagt, ich bin der gute Hirte, nur zwei Verse davor, das muss ich Ihnen unbedingt noch sagen. Also in Johannes 10 sagt er ja in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und zwei Verse davor, und ich möchte Sie bitten, lesen Sie das einfach zu Hause nochmal nach in Johannes 10. Da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Das heißt, Jesus fordert uns auf, zu ihm zu kommen. Jesus fordert uns auf, durch ihn als die Tür hindurchzugehen, uns vor ihm zu beugen. Uns ihm anzuvertrauen, uns zu seiner Herde zu zählen, das heißt zuzugeben, dass wir ihn brauchen. Zuzugeben, dass wir den guten Hirten brauchen, der sein Leben für die Schafe gibt, dass wir seine Vergebung brauchen, dass wir seinen Sühnetod am Kreuz, den er für uns gestorben ist, um die Strafe zu tragen, brauchen. Und dann kommt Vers 11, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und drei Verse später in Vers 14, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Und damit macht Jesus uns nochmal deutlich, es geht darum, dass sie ihn kennen, den guten Hirten. Es geht darum, dass sie sagen, er ist mein Hirte. Und ich will mich persönlich ihm anvertrauen. Und das ist die Schicksalsfrage, auf die am Ende dieser Predigt alle unsere Überlegungen hinauslaufen. Ist der Hirte mein Hirte? Ist der gute Hirte Ihr Hirte? Können Sie in diesem Psalm 23 mit gutem Gewissen Ihren eigenen Namen eintragen? Der Herr ist Dieters Hirte. Dieter wird nichts mangeln. Er weidet Dieter auf einer grünen Aue und so weiter. Können Sie das mit Ihrem Namen guten Gewissens machen? Können Sie sagen, der Herr ist mein Hirte? Vielleicht ist heute der erste Schritt dahin. Sie haben die Möglichkeit, dieser Hirte lebt ja, es ist auferstanden, ihn anzusprechen. Sich einfach an ihn zu wenden, zu ihm zu beten. Und dann würde der Tag für Sie heute ein Schicksalstag werden, weil Sie nämlich ein Schaf der Herde würden, die so gut geschützt ist wie keine andere Herde in der ganzen Welt. Öffentliche Lesung. Ein Schauspieler und ein alter Pfarrer waren eingeladen zu einer Veranstaltung. Und die Leute kannten nun den berühmten Schauspieler und wussten, wie wunderbar er große Texte deklamieren kann. Und dann haben sie ihn gebeten, bitte lesen Sie den 23. Psalm. Und der Schauspieler hat gesagt, okay, ich lese ihn, aber ich lese ihn nur dann, wenn der alte Pfarrer ihn danach auch liest. Und dann las der Schauspieler den Psalm mit seiner ganzen Professionalität, mit seiner ausgebildeten Stimme, mit pathetischer Betonung und alle haben applaudiert, nachdem er gelesen hatte. Und dann kam der alte Pfarrer und er sagte auch den Vers so wie er diesen Psalm gesprochen und gebetet hatte an hunderten von Sterbebetten. Und nachdem der Pfarrer gelesen hatte, applaudierte niemand, aber die Leute waren zutiefst bewegt und still. Und da beugte sich der Schauspieler zu dem Pfarrer rüber und flüsterte ihm zu: Ich kenne den Psalm, aber Sie kennen den Hirten. Und das ist die Frage, kennen Sie nur den Psalm oder kennen Sie auch den Hirten? Sie können ihn kennenlernen. Der Hirte will nichts dringender, als dass Sie ihn kennenlernen, dass Sie mit Ihrem ganzen zerbrechlichen Leben zu ihm kommen und dass Sie sagen, Herr, rette mich, Herr, hilf mir. Und er wird nichts lieber tun als dieses. Ich schließe. Konzentrationslager in Ravensbrück. Tausende von Frauen dort zusammengepfercht unter entwürdigenden Bedingungen. Unter ihnen die holländische Christin Corrie ten Boom mit ihrer Schwester Betsy. Und sie versuchen mitten in diesem ganzen Grauen ein paar Frauen um sich zu sammeln, um mit ihnen die Bibel zu lesen und um ihnen etwas von dem guten Hirten zu sagen. Und während sie so über die Bibel sprechen, kommt eine entnervte Stimme aus einem der Mehrstockbetten: Wenn euer Gott so großartig ist, warum lässt er das hier zu? Und dann reißt sich diese Frau den schmutzigen Verband von den Händen und zeigt ihre gebrochenen, verstümmelten Finger. Und sagt, was soll das mit Gott zu tun haben? Ich bin die erste Violinistin des Warschauer Sinfonieorchesters. War es das, was euer Gott wollte? Und Corrie ten Boom ist einen Augenblick erschüttert in dieser Stille und dann sagt sie, dieser Violinistin, wissen Sie, für Ihre Frage haben wir keine Patentantwort. Aber alles, was wir wissen, ist, dass unser Gott auf diese Erde gekommen ist, dass er einer von uns wurde, dass er gelitten hat und gekreuzigt wurde und gestorben ist und auferstanden und dass er es getan hat aus Liebe zu uns. Das wissen wir. Er will uns nach Hause bringen. Wir haben Grund, ihm zu vertrauen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.